dann haben wir in dieser Zeit vielleicht noch nicht erreicht, aber sind auf einem guten Weg endlich, dass die Meere Meere sind, die im Gleichgewicht stehen. Das heißt, dass wir nicht nur nehmen, sondern auch geben, dass die Meere auf dem Weg sind, wirklich gesund und sauber zu werden, dass wir nicht nur entnehmen, also zum Beispiel in der Fischerei, sondern dass wir zurückstecken und sagen, wir müssen gucken, wie sich's entwickelt und auch sich entwickeln lassen, damit sich die Bestände erholen.
Moin bei Kieltopia, deinem Zukunftspodcast für Kiel. Wir sprechen mit NachhaltigkeitsakteurInnen aus der Stadt über ihre Vision für Kiel. Von Müllvermeidung über Multikulturalismus bis hin zu Klimaneutralität und Wirtschaftsfragen behandeln wir viele spannende Themen und stellen euch die KielerInnen vor, die unsere Stadt auf ihrem Gebiet voranbringen. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie ein nachhaltiges Kiel in der Zukunft aussieht.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge der zweiten Staffel von Kieltopia. Hier sind wie immer Elske.
Und Nils.
Genau, und du, Nils, hast diese Woche mit Stefanie Sudhaus gesprochen vom Ocean Summit über das Thema Meeresschutz.
Genau, also zum Ocean Summit. Stefanie erklärt es nachher nochmal ausführlich. Das ist aber so ein Projekt, eigentlich ist hervorgegangen aus einem Zusammenschluss von Meeresschutzorganisationen und das wird geleitet von der Heinrich-Böll-Stiftung in Kooperation mit dem BUND. Und deswegen sind die natürlich ExpertInnen für Meeresschutz. Und Stefanie ist selber Meeresbiologin ausgebildet und kann sehr, sehr viel erzählen.
Ja, ich würde sagen, wir hören direkt mal ins Interview rein.
Genau, viel Spaß.
Ja, herzlich willkommen, liebe Steffi. Schön, dass du heute bei Kieltopia zu Gast bist. Möchtest du dich einmal vorstellen?
Ja, hallo. Freue mich, dass ich da sein kann. Ich bin Stefanie Sudhaus. Ich bin Meeresschutzreferentin beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland hier im Landesverband Schleswig-Holstein. Und ja, ursprünglich habe ich Meeresbiologie studiert und bin dann aber auf Umwegen, nachdem ich am GEOMAR gearbeitet habe, eben hier gelandet. Und das macht großen Spaß. Und im Rahmen meiner Tätigkeit bin ich auch in verschiedenen Meeresschutzprojekten mit eingebunden. Und das derzeitige große Projekt, in dem ich mit involviert bin, das ist der Ocean Summit. Und ja, für den bin ich heute da und über den möchte ich auch ein bisschen erzählen.
Ja, dann fangen wir damit mal direkt an. Was ist denn der Ocean Summit genau?
Der Ocean Summit ist eine Bildungs- und Vernetzungsplattform hier in Schleswig-Holstein und Kiel. Und ursprünglich entstand das dadurch, dass wir in Kiel natürlich auch viele Menschen haben, die sich ehrenamtlich für den Meeresschutz einsetzen möchten und das auch tun. Und die sich in verschiedenen Gruppen dann zusammengefunden haben. Ob das jetzt NABU, Greenpeace, Heinrich-Böll-Stiftung, BUND war. Aber es war eben oft, waren es nur wenige Menschen. Und wir haben die dann versucht einzufangen in der Ocean Family und haben gesagt, lass uns doch zusammen machen. Zusammen sind wir stärker, können wir mehr machen. Und das lief dann auch und dann meinten die, ja, aber wir müssen eigentlich noch mehr Leute erreichen. Wie können wir das machen? Wir brauchen irgendwie einen Verein oder eine Gruppe oder ein Festival, irgendwas, wo wir die Leute erreichen und sie darauf aufmerksam machen können, dass Meeresschutz wichtig ist. Und dann war eben dieser Gedanke geboren, wir gründen den Ocean Summit, dieses Projekt. Und weil das ja auch einen Träger braucht, wenn man Gelder einwirbt, hat sich die Heinrich-Böll-Stiftung dafür bereit erklärt, das zu machen. Und der BUND ist als Kooperationspartner mit dazugekommen. Das sind aber nur die offiziellen Träger und sonst stecken da eben viele, viele Menschen und Partner dahinter, die sich alle für den Meeresschutz in unterschiedlichen Richtungen und auf unterschiedliche Art und Weise einsetzen. Also ob das jetzt die Uni ist, das GEOMAR, also die wissenschaftliche Seite natürlich oder andere Forschungsinstitute. Das sind ganz viele kleine Unternehmen und Stand-ups, die hier sich in Schleswig-Holstein bilden, die Ideen haben, was weiß ich, Yogamatte aus Tauchanzügen oder solche Sachen. Also da gibt es ganz viele verschiedene Ideen und Ehrenamtliche natürlich auch weiterhin. Es gibt viele Firmen, die sich einsetzen. Und das ist das Interessante am Ocean Summit, dass so viele Menschen kunterbunt sich zusammenfinden Einerseits sagen wir, sind Ocean Family, die Leute, die sagen, Meeresschutz ist uns wichtig und wir werden aktiv im Ocean Summit. Und die Vernetzung ist eben das eine. Und mit den Partnern zusammen machen wir ganz viele Bildungsveranstaltungen. Das sind von Workshops, Diskussionen, Lesungen, Berufe vorstellen. Also wirklich konterbunt, querbeet und über alle Themen gestreut sind wir da aktiv mit unseren Partnern gemeinsam.
Ja, spannend. Und was genau ist deine Aufgabe jetzt so beim Ocean Summit? Was machst du genau?
Ja, einerseits bin ich verantwortlich für die Verwaltung, so ganz lapidar, dass alles mal läuft. Aber als Meeresbiologin und Meeresschutzreferentin bin ich natürlich auch inhaltlich mit dabei, gebe Vorträge und koordiniere mit den Partnern zusammen die ganzen Veranstaltungen, die wir machen, moderiere auch Veranstaltungen. Ja, oder leite so durch den Abend durch, so je nachdem, was gebraucht wird. Also ich habe entdeckt, dass ich multifunktional bin. Das hätte ich vorher gar nicht so gedacht, aber es hat sich so entwickelt und es macht tierisch Spaß.
Ja, schön. Wie kommst denn oder wie kam es dazu, dass du dich für den Meeresschutz einsetzt? Was ist deine Motivation dahinter?
Ja, ich muss sagen, so für Umwelt- und Naturschutz oder Meeresschutz, ich komme ja ursprünglich aus Bayern. Das war irgendwie ganz weit weg. Aber dann ging ich nach Südafrika vor vielen Jahren und war da Au-pair in Kapstadt und habe tauchen gelernt. Und ab da war es um mich geschehen und ich wusste, okay, das ist es, was ich will. Ich will Meeresbiologie studieren und kam dann nach Kiel und habe das dann eben auch durchgeführt. Und im Rahmen meines Studiums war ich auch in einem Austauschprogramm mit Dänemark und hatte da Wirtschaftsvorlesungen. Und da ging es dann eben darum, wie Firmen teilweise wohl kalkulieren, wie lange sie Strafen auf sich nehmen, bevor sie Umweltschutzmaßnahmen umsetzen und ja, bevor die Bevölkerung da aufschreit. Und das war so das erste Mal, dass ich mit solchen Themen überhaupt irgendwie in Kontakt kam, weil im Studium selber, ja, da wurde mal so die Überdüngung angesprochen der Meere. Aber das war's. Also um mehr Themen, Meeresschutz ging es da nicht. Das war noch nicht Usus. Und da dachte ich mir, das darf doch nicht wahr sein, da muss man eigentlich was tun. Und dann war ich aber länger noch als Wissenschaftlerin tätig am Geomar und habe gemerkt, okay, wir haben so viele Erkenntnisse, aber die Menschen erreichen die nicht. Oder 99 Wissenschaftler sagen, der Klimawandel ist da und es kommt zum Meeresspiegelanstieg und irgendein anderer kommt, ein Einzelner, der vielleicht noch gar nicht mehr aus dem Fachgebiet ist und sagt, nee, ist alles Humbug. Und der wird dann genauso hoch dargestellt in seiner Meinung wie die 99 anderen und die Leute glauben das und sagen dann, ja, Klimawandel, das ist alles ganz normal. Und wo ich mir dann denke, oh, da sträuben sie mir echt die Haare. Die Menschen muss man aufklären.
Ja.
Und deswegen wollte ich dann auch zum BUND. Deswegen war das für mich so, ja, dieses Vermitteln, was die Wissenschaft rausfindet und die Menschen erreichen. Das ist das, was ich machen möchte.
Ja, ich glaube, das ist wirklich super wichtig. Das ist so, also ich bin selber Hiwi auch an der Uni und manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, so die Wissenschaft ist in unserer eigenen Blase und macht sehr, sehr viele wichtige Dinge, aber es kommt nicht ganz über irgendwie. Deswegen ist diese Rolle, glaube ich, die du einnimmst oder die der Ocean Summit einnimmt, super wichtig.
Ja, Gott sei Dank gibt es ja jetzt zunehmend auch Wissenschaftler, die aus dieser Blase rauskommen. Ja. Die Uni bemüht sich da nicht nur in Kiel, sondern überhaupt bemüht man sich, dass man das aufbricht und startet Kooperationsprogramme. Also das ist super wichtig. Und da möchte eben der Ocean Summit dann auch unterstützen und sagen, ja, wir haben ja die Connections, wir machen zusammen was. Und das klappt eigentlich ganz gut.
Ja, jetzt mal ganz banal gefragt, warum müssen wir denn unsere Meere schützen?
Ich glaube, das ist vielen Menschen überhaupt nicht bewusst, dass die Meere total wichtig für uns alle sind, egal ob wir an der Küste wohnen oder weit weg. Denn sie sind zum Beispiel ein Klimapuffer. Die nehmen Hitze auf, die nehmen CO2 auf und das hat im Rahmen des Klimawandels natürlich für uns alle enorme, wichtige Auswirkungen. Also wenn da ein Meereskreislauf zum Erliegen kommt, weil die Pole abschmelzen und sich das Wasser erwärmt und so weiter, dann hat das auch Auswirkungen natürlich auf unser Wetter. Und wenn das Meer kein CO2 mehr aufnehmen kann, dann steigt es natürlich in der Atmosphäre hier rapide an und wir haben wieder einen Beschleuniger. Das sind Sachen, die uns auf jeden Fall betreffen. Oder die Ernährung aus dem Meer. Ich meine, wir essen Fisch, es wird ja immer gesagt, wie wichtig das ist und so weiter. Es gibt natürlich Alternativen und man muss genau hingucken. Aber für viele Menschen weltweit ist es ja ganz wichtig. Und man kann nicht sagen, ja, aber was weiß ich, die in Afrika, die sind darauf angewiesen, das interessiert ja uns nicht, ist Unsinn, weil wir ja nur einen Ozean haben. All diese Meere sind miteinander verbunden. Das ist eine Einheit. Und wo wir an einer Stelle, ja, mal ganz lapidar gesagt, Mist bauen, hat es auch an anderer Stelle Auswirkungen. Also wir können nicht sagen, wir gucken nur vor der Haustür, sondern wenn es die Meere angeht, wir müssen einfach global gucken. Und das begreifen, glaube ich, viele Menschen nicht.
Ja, dabei haben wir ja Meer direkt vor der Haustür auch. Was ist denn mit der Ostsee? Was sind da so die konkreten Herausforderungen?
Ja, wir haben in Schleswig-Holstein ja sogar zwei.
Ja, das ist das
Tolle.
Aber
in Kiel natürlich die Ostsee. Und die Ostsee ist ein ganz besonderes Meer. Man muss sich natürlich klar machen, dass es nur eine ganz kleine Verbindung gibt zur Nordsee und zum Atlantik somit. Und dass der Wasseraustausch ganz gering ist. Also alles, was in die Ostsee reinkommt, bleibt da auch ganz lange drin. Also man sagt so, bis alle Wasserteilchen in der Ostsee einmal ausgetauscht sind, dauert so 25 bis 30 Jahre. Wenn man in der Nordsee guckt, dauert es nur 2 bis 3 Jahre. Also da ist die Austauschrate natürlich erheblich höher. Und gleichwohl ist die Ostsee natürlich wichtig für verschiedene Faktoren. Wirtschaft, ne, als Seefahrtsroute, aber auch für die Fischerei, für unsere Ernährung, also auch hier bei uns. Tourismus, ein ganz großer Faktor. Also wir sind auf das Meer angewiesen. Und leider ist es so, dass natürlich verschiedene Nutzungen zusammenkommen und unsere Meere, nicht nur die Ostsee, sondern insgesamt, belasten. Man kann also sowieso nie sagen, Meer geht's gut oder schlecht, weil da ist die Fischerei oder da ist nur die Überdüngung, sondern man muss gucken, dass es ganz viele Faktoren gibt, die einander noch verstärken und bedingen. Und das ist eigentlich das große Problem, unter dem auch die Ostsee leidet. So unser großes Hauptproblem, würde ich mal sagen, ist auf jeden Fall die Überdüngung. Ein ganz großes Problem, also aus der Landwirtschaft und auch aus dem Verkehr, das ist auch ganz vielen nicht klar, dass die Autoabgase und so weiter, die gelangen ja über den Regen auch in das Wasser, in die Flüsse und dann letztendlich ist das Meer das Auffangbecken. Das ist ein ganz großer Faktor. Und durch den geringen Wasseraustausch ist die Ostsee zusätzlich enorm stark betroffen von sauerstoffarmen oder sauerstofffreien Zonen. Die sind eine Folge von der Überdüngung auch. Denn Düngung bedeutet, wie an Land auch, dass Pflanzen sehr gut wachsen. Und im Meer, in der Ostsee, sind das eben ganz kleine Algen, Phytoplankton nennt man das. Und das wächst wie Hölle. Also da hat man dann so richtige Planktonblüten, die überdimensional groß sind. Ne? Planktonblüte an sich ist ja normal, aber die sind eben durch die Düngung übergroß. Und irgendwann sterben Pflanzen ab, sinken zu Boden, das ist überall so, und werden dann von Mikroorganismen abgebaut. Und die brauchen dafür Sauerstoff. Mhm. Und wenn wir also jetzt ganz viele Planktonmengen haben, die absinken, dann brauchen wir auch viel Sauerstoff. Und wenn eben aber nur wenig Wasser frisches reinkommt, dann ist der Sauerstoff irgendwann verbraucht. Und das hat dann enorme Auswirkungen, zum Beispiel auf unsere Fischbestände. Wenn Fischlaich absinkt, zum Beispiel vom Dorsch, und dann in diese sauerstoffarmen oder sauerstofflosen Gebiete kommt und dann abstirbt. Oder wir kriegen das ja in den Medien immer wieder mit, dass dann die Fische auf dem Strand springen. Also das ist dann so wirklich das Tragische, wo wir es mit eigenen Augen mitbekommen. Die stehen dann vor einer Wand aus sauerstofffreiem Wasser und wissen nicht mehr wohin. Flüchten können sie nicht. Dann springen sie in ihre Not an den Strand und verenden da qualvoll. Und das ist aber unter Wasser eben genauso, dass auch vor allem Tiere, die nicht fliehen können, da dann verenden. Und das ist dann natürlich ganz furchtbar. Und hat für uns ja auch Auswirkungen. Ja. Dazu kommt die Klimaerwärmung. Das Wasser wird wärmer, auch in der Ostsee, und kann dadurch weniger Gas speichern, also weniger Sauerstoff in dem Falle jetzt. Und das verschärft das Ganze natürlich noch. Ja, und da kommen noch ganz viele andere Faktoren zu, von Giftstoffen, Mülleintrag, Fischerei, Baumaßnahmen, die natürlich auch ganz furchtbaren Einfluss haben, Unterwasserlärm durch Schifffahrt, durch Baumaßnahmen, Sprengungen, Munition im Meer. Also das ist so eine lange Liste, da kann man echt einiges sagen. Und das ist natürlich die Schwierigkeit, vor dem die Ostsee steht.
Ja, das sind ja eine ganze Menge auf jeden Fall. Welche Rolle kann denn die Stadt Kiel quasi jetzt dabei spielen? Wenn wir direkt an der Ostsee liegen, wenn wir den direkten Zugang haben, was kann man hier vor Ort irgendwie tun?
Ja, also wo die Stadt Kiel natürlich schon aktiv ist, ist als Wissenschaftsstandort. Das ist natürlich enorm wichtig, weil wir auch weiterhin Forschung brauchen, um Kenntnisse zu erhalten und zu wissen, wie entwickelt sich etwas weiter. Kiel kann als Wirtschaftsstandort natürlich viel beitragen. Wir haben hier schon viele Firmen, die sich mit mariner Technik beschäftigen. Und eine neue Ausgründung ist zum Beispiel Transmartech, die sich auch mit nachhaltiger mariner Nutzung beschäftigen, also mit marinen Systemen. Das ist dann eine Vorreiterrolle, die Kiel da einnehmen kann in der Wirtschaft, weil es dann so um sowas geht wie Schiffsantriebe, die geräuschärmer sind, oder die Schiffsemissionen, dass da Kiel auf dem Weg ist zu einem emissionslosen oder emissionsarmen Hafen. Das ist natürlich ein tolles Ziel, das sich die Stadt da gesteckt hat und auch ganz wichtig, wenn wir hier an die ganzen Kreuzfahrtschiffe und natürlich auch an die vielen Schiffe denken, die hier Nord-Ostsee-Kanal queren, also wenn die auf Rede liegen oder so. Ich hoffe, dass das für die dann auch gilt. Aber wenn man jetzt an Holtenau denkt, ich bin Holtenauerin und ich krieg's einfach selber mit, wenn der Wind in Anführungszeichen falsch steht, also auf meine Fenster in dem Sinne, dann merke ich, wie es nach Schiffsabgasen stinkt und dann muss ich die Fenster zumachen. Und ja, auch wenn man das eben nicht bewusst mitkriegt, weil der Wind falsch steht, dann muss einem klar sein, dass diese Schiffsabgase überall um uns rum sind, in ganz Kiel, und die sind für uns gesundheitlich eine große Belastung. Also gerade sowas wie Atemwegserkrankungen und so weiter werden auch durch Abgase weiter getriggert. Und wir haben viele Menschen, es gibt da Statistiken drüber, wie viele Menschen vor allem in den Küstenregionen entlang von Schifffahrtsrouten krank werden durch diese Schiffsabgase. Und das ist enorm. Also ist das ein wichtiger Faktor, wo Kiel tätig werden muss, hinzuwirken, dass das wirklich emissionsfrei wird. Und generell sich auch dafür einzusetzen, dass eben auch solche Schiffe, die bei uns nur vorbeifahren, emissionsfrei werden. Da gibt es ja erste Ansätze mit den Scrubbern, da kann man sich auch drüber streiten über die Technik. Aber ja, es gibt ja noch andere Bestandteile, die immer noch rausgepustet werden. Stickoxide oder Rußpartikel, die für uns sehr schädlich sind. Und da gibt es noch keine Filter, die vorgeschrieben sind.
Ja. Ihr habt ja auch einen Podcast, den Ocean 5, da habe ich auch schon mal reingehört, den kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen an alle. Da geht es in der ersten Staffel geht es ja um die Meeresschutzstadt Kiel. Und ich wusste das vorher nicht, dass die Stadt sich dieses Label gegeben hat. Das ist auch noch relativ neu, glaube ich, ne? Was bedeutet das genau? Was weißt du, oder kannst du dazu was sagen? Du arbeitest ja nicht bei der Stadt, aber weißt du, was die Stadt damit bezwecken möchte oder was das genau heißt, dass sie sich als Meeresschutzstadt bezeichnet?
Ja, genau, das ist ungefähr vor 2 Jahren, hat das der Rat beschlossen, das war ein Ratsbeschluss, sich das als Ziel zu stecken. Das heißt, Kiel ist noch keine Meeresschutzstadt, aber sie möchte es gerne werden. Und ich glaube, dahinter steht erstmal, dass man sich bewusst ist, dass an vielen Stellen ein Mangel herrscht. Also, dass da Sachen noch nicht in Ordnung sind und dass unsere Meere dadurch belastet werden. Also auch die Ostsee hier in Kiel als Kieler Förde. Ob das jetzt Schifffahrt ist, ob das Überdüngung ist, also Nährstoffeinträge hier, zum Beispiel Schwentine oder so. Ob das Munition ist, dass es bei uns in den Gewässern durchaus noch liegt. Plastikeintrag, also Mülleintrag, bei uns sicher auch ein ganz großes Problem, immer noch. Ob das aus Mülleimern ist oder nach dem Feuerwerk, weiß man, dass da viele Reste eingespült werden über die Kanalisation. Also da gibt es ganz viele Punkte. Und die Stadt Kiel hat das erkannt, dass man da tätig werden muss und auch kann. Und das ist eigentlich erstmal das positive Signal, das dahinter steht. Und jetzt muss man gucken, wie man das mit Leben füllt. Ich habe mit Herrn Kämpfer damals auch geredet und er hat ja dann schon gesagt, so sein großes Steckenpferd ist natürlich hier der Hafen. Ganz klar, ja. Das ist ja auch was man als Stadt ganz konkret einfach angehen kann. Dann natürlich auch die Müllvermeidung, Zero Waste City, da hat Kiel ja auch den Weg beschritten und hat schon die ersten Zwischenstufen erreicht. Das ist auch wichtig, aber auch da gibt es natürlich noch viel zu tun. Und was darüber hinausgeht, das muss jetzt erarbeitet werden. Und da versuchen wir auch mit der Stadt Kiel gemeinsam auch die Bürger mit ins Gespräch zu holen. So, was ist für euch eine Meeresschutzstadt? Was bedeutet das überhaupt? Weil bisher ist es so ein Begriff, mit dem, glaube ich, viele nichts anfangen können. Und da muss man natürlich dann auch die Ideen suchen. Also die Stadt Kiel hat zum Beispiel eine neue Idee, das ist dieses Meeresvisualisierungszentrum oder wie auch immer man, das ist so der Arbeitstitel. Ja. Aber da geht es eigentlich darum, dass man irgendwie was einrichtet, wo Menschen von weiter weg, aber auch natürlich von hier, hinkommen können und dann sich schlau machen können über Meeresschutz und Meeresthemen. Was, wer lebt überhaupt hier in der Ostsee, im Meer? Was wirkt auf die ein? Wie kann man sich selber einsetzen? Also das ist was in diesem Zentrum dann gemacht werden soll. Das ist natürlich auch ein tolles Ziel. Ja, aber das ist alles Zukunftsmusik und da möchte die Stadt eben hin.
Ja, ein gutes Ziel auf jeden Fall, würde ich sagen. Was wäre denn deine Vision da, wenn du jetzt, weiß ich mal, 10, 15 Jahre in die Zukunft guckst und sagst, okay, dann ist Kiel wirklich eine Meeresschutzstadt, die das wirklich diesen Begriff auch ausfüllt. Wie sähe Kiel denn dann aus?
Also, wenn ich meine Utopie hier in meinen Wunschgedanken loswerden darf, dann würde ich sagen, dann haben wir in dieser Zeit vielleicht noch nicht erreicht, aber sind auf einem guten Weg endlich, dass die Meere sind, die im Gleichgewicht stehen. Das heißt, dass wir nicht nur nehmen, sondern auch geben, dass die Meere auf dem Weg sind, wirklich gesund und sauber zu werden, dass wir nicht nur entnehmen, also zum Beispiel in der Fischerei, sondern dass wir zurückstecken und sagen, wir müssen gucken, wie sich's entwickelt und auch sich entwickeln lassen, damit sich die Bestände erholen. Also ein Meer, das sauber ist und wo viele Tiere drin vorkommen, die in einem guten Zustand sind, also die gesund sind und sich wohlfühlen. Und der zweite Wunsch dahin ist, oder meine zweite Vorstellung da ist, dass wir alle das gemeinsam angehen. Dass nicht die einzelnen Parteien sagen, ja, aber ich will und wir wollen weiter fischen und wir wollen weiter Windsurfen und was es nicht alles für Sportarten auf dem Wasser gibt und wir möchten dies und jenes, sondern dass wir gucken, okay, unser Ziel ist der Meeresschutz, weil uns das allen zugutekommt und wir strengen uns alle gemeinsam an, dahin zu kommen. Und das ist eigentlich so mein großer Wunsch, dass dieses Netzwerk entsteht und alle, egal ob Bauern, Fischer oder sonst wer, an einem Strang ziehen. Das ist mein Wunsch.
Ja, was wären denn so konkrete Schritte oder was sind vielleicht schon Sachen, die auch schon passiert sind auf dem Weg dorthin und was sind Dinge, die noch passieren müssen, die nächsten Schritte?
Also ich glaube, wenn man die Beziehungen zwischen Naturschutz zum Beispiel und verschiedenen Interessensgruppen anguckt, dann hat sich da in den letzten Jahren doch auch viel verbessert. Es gibt Schritte aufeinander zu, dass da Kommunikation ist. Freiwillige Vereinbarung zum Beispiel, die in Schleswig-Holstein ja geschlossen worden ist und die natürlich auch Kieler Fischer betrifft. Und das sind so Zeichen, wo ich mir denke, okay, es kann vorwärts gehen und da muss man weiter dran arbeiten. Oder was auch schon ein richtiger Weg ist, dass die Politik erkannt hat, dass Munition nicht ins Meer gehört und dass das da rausgeholt werden muss. Und dass da jetzt endlich hoffentlich erste Schritte gemacht werden, dass man das finanziert, das zu entfernen. Dass man Ausgleichsmaßnahmen trifft für die, die sich einsetzen für den Meeresschutz. Ob das im Tourismus, Fischerei oder Landwirtschaft ist. Dass man die belohnt, die mithelfen. Ja. Und da gibt es erste Schritte, die gehen teilweise noch nicht weit genug, aber das sind für mich alles Ansätze und die zeigen, ja, da geht es vorwärts. Und natürlich auch Meeresschutz statt Kiel ist ja auch ein Schritt in diese Richtung.
Ja. Eine Frage hätte ich auf jeden Fall noch. Wir haben ja hier diesen großen Kreuzfahrttourismus und das ist ja immer so ein Riesenthema. Da wollte ich nochmal einmal nachfragen, was so deine Meinung ist. Kann der nachhaltig gestaltet werden? Soll der bleiben oder muss der verschwinden für die Vision von Kiel als einer Meeresschutzstadt?
Also, ich persönlich und als Vertreterin des BUND muss sagen, dass ich vom Kreuzfahrttourismus nichts halte. Ja. Es wird ja oft von den Vertretern dargestellt, ja, das wäre ja umweltfreundlich, weil so viele Menschen auf einem Schiff sind und so weiter. Aber man muss sich ja klar machen, dass der Energieverbrauch enorm hoch ist. Also dieser CO2-Abdruck, der müsste eigentlich nicht sein. Und die Reise beginnt ja für die allermeisten nicht in Kiel. Das sind ja nicht Kieler, die hier losfahren und deswegen keine weite Anreise haben. Nein, sondern die kommen mit dem Flugzeug von überall her oder fliegen von der Endstation dann wieder zurück. Und das ist das, was das so umweltunfreundlich quasi macht, was ich dann nicht nachvollziehen kann. Und es gibt natürlich Kreuzfahrtschiffe oder Reedereien, die sich bemühen, umweltfreundlicher zu werden. aber die Techniken sind bei weitem noch nicht so ausgereift und vor allem nicht bei dem Großteil der Flotte. Mhm. Na, also das sind Jahrhunderte Schiffe, die unterwegs sind überall, nicht nur in der Ostsee, sondern weltweit. Und die kümmern sich da nicht drum. Und da reicht es nicht, dass man einen Scrubber hat, der dann Schwefelanteile aus dem Abgas rauswäscht und man letztendlich wird das Waschwasser dann ins Meer geleitet, wo es dann zur Versauerung direkt beiträgt. Und da sind, da fehlen die Rußfilter und da sind Anti-Fouling-Anstriche auf den Booten, die der Meeresumwelt schaden. Wir kennen das Problem vom Ankern, vor allem in sensiblen Gebieten, wo der Meeresboden dadurch zerstört wird. Und da sehe ich auch noch nicht so die Alternativen. Also LNG, das ist Flüssiggas, das ist ja meistens Methan. Das ist ja noch größerer Klimawandel-Antriebsfaktor als CO2. Also das ist überhaupt keine Lösung. Also wenn man da an dieses Leakage und auch an die Förderung denkt, wenn das eben erzeugt wird. Und da ist ja auch viel Energie nötig, um das überhaupt so zu kühlen, dass es flüssig ist. Also das ist keine wirkliche umweltfreundliche Technik. Und ja, da sehe ich noch nicht so die Zukunft. Wasserstoff wäre vielleicht eine, ein Wasserstoffantrieb, aber da sind wir noch nicht so weit.
Ja. Eine kurze Begriffsklärung nochmal. Du hast jetzt ein, zwei Mal das Wort Scrubber benutzt.
Ja.
Ist das ein Filter oder?
Genau, das ist eine Filteranlage und da wird das Abgas durchgeleitet. Und da geht es wirklich darum, diese Schwefelanteile rauszufiltern. Da gibt es geschlossene Scrubberanlagen. Das heißt, da wird, werden die Schwefelanteile an ein festes Material gebunden und das muss dann ausgetauscht werden. Das ist für die Schiffe aber schwierig, weil man dafür natürlich viel Lagerplatz braucht. Und es gibt halboffene und offene Scrubberanlagen. Da wird das Abgas gewaschen mit Meerwasser und der Schwefelanteil dadurch rausgereinigt. Und das wird dann in Tanks gespeichert. Das ist dann der halboffene und der offene, da geht es einfach direkt gleich ins Wasser. Und oft wird es dann eben in den Tanks erstmal zwischengespeichert. Und wenn man dann auf offener See ist, dann wird es entlassen. Und man hat eben festgestellt, dass entlang der Schifffahrtsrouten das Wasser im pH-Wert schon weiter sinkt, also saurer wird. Mhm. Und dass es genau da eben ist, wo die Schiffe hauptsächlich langfahren. Also durch die Emissionen, aber auch durch die Scrubber, die das noch zusätzlich unterstützen, weil der Schwefel dann eben nicht direkt in die Luft und dann erst irgendwo ins Wasser kommt, sondern halt gleich direkt konzentriert eingeleitet wird.
Krass,
und das ist dann ja eben so das Problem mit der Ozeanversauerung. Das betrifft dann eben viele Lebewesen, die auf Kalk in ihrer Hülle, in ihrem Körper angewiesen sind, Muscheln, Korallen und so weiter. Ja. Und die sind dann davon betroffen, wenn der Ozean saurer wird, weil dieser Kalk dann brüchig wird und sich auflöst letztendlich.
Ja. Okay, danke für die Erklärung.
Ja, gerne, ja.
Ich möchte jetzt Meeresschützer werden. Was würdest du mir empfehlen? Was soll ich tun?
Meeresschützer kann man natürlich werden, indem man sich mal eindeutig mit Klimawandel beschäftigt und seinen Alltag einfach betrachtet, wie kann ich meinen CO2-Abdruck senken? Muss ich überall hin mit dem Auto fahren? Kann ich auch Fahrrad fahren? Muss ich so viel Fleisch essen? Wo kommt mein Fleisch her? Das hat mit der Landwirtschaft natürlich auch zu tun und auch mit dem Klimawandel, weil Landwirtschaft Dünger, also Gülle erzeugt und das ist eben ein großes Problem bei uns. Umverpackungen, Plastikvermeidungen ein Thema, wenn wir also an diese gewaltigen Plastikmengen, die jedes Jahr eingetragen werden in unsere Meere, wenn man da versucht, was zu ändern, ist man auch automatisch schon Meeresschützer. Und ansonsten einfach aktiv und interessiert bleiben, wenn man Interesse hat, sich eine Gruppe suchen, wo man sich anschließen kann und auch Aktionen vielleicht mitmachen kann. Also da gibt es, je nachdem, wo man ist, gibt es da verschiedene Gruppen und das kann ich nur empfehlen. Ja, und einfach Bescheid sagen, dass man nicht einverstanden ist, wenn die Politik oder die Wirtschaft wieder irgendwas macht, was nicht in Ordnung ist. Protestaktionen unterstützen, sowas finde ich total wichtig. Weil wir haben eine Stimme, aber wenn wir die nicht erheben, dann weiß keiner, dass wir irgendwas nicht in Ordnung finden. Und darum finde ich das eben wichtig, dass wir das laut sagen.
Ja. Was für Gruppen gibt es hier so in Kiel, die sich für den Meeresschutz einsetzen?
Es gibt hier zum Beispiel Greenpeace Kiel. Es gibt dann den NABU in Kiel, der auch eine neue Meeresschutzgruppe, glaube ich, gerade gegründet hat. Und es gibt natürlich die Ocean Family, wo alle zusammenkommen, hoffentlich. Ja. Und wo wir solche tollen Sachen machen. Jetzt hatten wir gerade ein Storytelling-Event, wo verschiedene Leute zum Thema Fischerei zusammengekommen sind und erzählt haben, wie sie das empfinden und was da in ihrem Lebensalltag los ist. Wir haben den Podcast, natürlich Ocean 5 weiterhören und sich da informieren und schlau machen. Das kann ich natürlich empfehlen. Und beim Ocean Summit einfach immer wieder reingucken. Unter www.ocean-summit.de findet ihr unser Programm. So, morgen haben wir unseren letzten Programmpunkt. Aber ab nächstem Jahr geht es natürlich wieder weiter. Hoffe ich doch.
Ja.
Genau. Und ja, da kann man sich wirklich selber einsetzen und aktiv bleiben.
Ja, super. Kann man euch irgendwie unterstützen, eure Arbeit beim Ocean Summit?
Wir freuen uns natürlich immer über Spenden, wir freuen uns über ehrenamtliche Arbeit, wir suchen immer wieder Praktikanten. Also wenn ihr auch zufällig auf der Suche nach einer Praktikantenstelle seid, fürs Studium oder so, dann könnt ihr euch bei uns melden und dann können wir einen Termin absprechen. Genau, solche Sachen. Und manchmal kommen auch Leute, die einfach sagen, Mensch, wir wollen auch selber eine Aktion machen. Wir hatten dieses Jahr zum Beispiel Segler, die sich dann zusammengeschlossen haben. Die sind dann rausgefahren und haben Plastikwasserproben genommen, um zu untersuchen, wie viel Plastik da drin ist, mit einem unserer Partner zusammen. Und ja, sowas kann man dann eben bei uns auch machen.
Ja, super. Dann wäre ich eigentlich durch mit meinen Fragen. Gibt es noch irgendetwas, was du noch loswerden möchtest? Hast du irgendwas noch nicht gesagt, was sehr wichtig ist?
Nee, aber richtig wichtig vielleicht nicht, aber ich kann doch gerne mal sagen, dass ich es total wichtig finde, dass sich jeder irgendwie engagiert und sich klar macht, wie wichtig die Meere für uns sind. Und ja, für jeden, der sich einsetzt, bin ich echt einfach dankbar.
Ja, ja, schöne Worte zum Schluss. Vielen, vielen Dank dir, Steffi.
Ja, gerne. Tschüss.
Ciao.
Ja, mal wieder ein super spannendes und vor allem richtig informatives Interview dieses Mal. Was ist denn für dich so der Kernpunkt, den du aus dem Gespräch mitnimmst?
Ja, ich fand erstmal, dass da ganz viel drin steckt. Ich habe super viel gelernt, aber so, also wirklich eine Kernerkenntnis. Das geht jetzt aber so ein bisschen eigentlich damit einher, dass ich auch den Ocean 5 Podcast ein bisschen gehört habe vor dem Interview. In den letzten 1-2 Wochen habe ich mir so die ersten Folgen angehört. Und ich habe gerade auch noch in der Uni ein Modul zu Küstenregionen und habe mir wirklich gerade vor ein paar Tagen noch die Zusammenfassung vom IPCC-Bericht über Ozeane und sowas durchgelesen. Also ich war gerade tatsächlich so ein bisschen im Thema drin. Und also für mich ist daraus, also aus diesen vorherigen Erkenntnissen und aus dem Interview wirklich so ganz krass hervorgegangen, dass Klimaschutz und Meeresschutz Hand in Hand geht. Dass Klimaschutz das Wichtigste ist, was man für den Meeresschutz auch tun kann und wie eng das miteinander verknüpft ist.
Ja, auf jeden Fall. Das hat sie sehr eindringlich irgendwie rübergebracht. Und auch gerade, finde ich, diesen lokalen und globalen Aspekt da dran. Also, dass wir zwar auch lokal handeln müssen, aber dass wir bei, genauso wie bei Klimaschutz, auch bei Meeresschutz wirklich global denken müssen.
Ja, genau. Also dieses Bild von diesem einen einzigen Ozean, was es eigentlich gibt, das ist mir total hängen geblieben. So habe ich es auch bisher noch nicht betrachtet eigentlich. Ich habe schon die Meere an für sich jeweils einzeln irgendwie angeschaut. Aber natürlich sind sie irgendwie miteinander verbunden. Und das ist ja Wahnsinn, wie halt dann auch lokale Veränderungen globale Auswirkungen haben können. Und das, weiß nicht, dieses Thema mit diesem, das globale Mitdenken, das hatten wir auch schon in 1-2 anderen Folgen in der ersten Staffel schon mal. Und ja, da ist man so ganz schnell, finde ich, auch bei diesem Thema der globalen Umweltgerechtigkeit. Ne? Also das hatte ja, als wir mit Mareike von Students for Future gesprochen hatten, sie hatte das ja nochmal angesprochen, Umweltgerechtigkeit ist ja ein super wichtiges Thema für die Students for Future oder Fridays for Future insgesamt. Und ja, das ist hier auch mir nochmal wieder ganz klar deutlich geworden.
Auf jeden Fall. Ich fand da auch super wichtig den Aspekt, den sie angesprochen hat, von dieser Mehrdimensionalität von Meeresschutz, auch weil wir den einen Ozean ja auf super unterschiedliche Art und Weise benutzen, sei es Tourismus, Fischerei, private Nutzung, und dass das eben sich auch im Meeresschutz widerspiegeln muss. Also man hat auf jeden Fall im Gespräch gemerkt, wie groß Meeresschutz eigentlich ist und wie wichtig er ist, aber wie klein er auch irgendwo dann häufig gehalten wird. Weil wenn wir für uns beide gerade sagen, so, es da haben wir noch gar nicht so drüber nachgedacht, dass das so relevant ist. Vor allem auch dieser eine Ozean als Gesamtes. Ja, fand ich auf jeden Fall sehr nachvollziehbar, dass sie sagt, dass da die Wissenschaftskommunikation auf jeden Fall noch größer werden muss und sie froh ist, dass da eine Bewegung langsam in Gange kommt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand sehr, sehr bezeichnend, dass sie gesagt hat, also sie kommt ja ursprünglich aus Bayern und dass das da gar nicht so ein großes Thema war. Und selbst für uns sind jetzt viele Sachen neu, obwohl wir jetzt direkt am Meer wohnen und vorher auch, weiß nicht, wir kommen beide so aus dem Umland von Bremen, irgendwie haben da mal gewohnt. Das ist ja jetzt auch, hat auf jeden Fall eine gewisse Verbindung so zur Nordsee, ist nicht mehr so weit weg. Und da wird irgendwie, finde ich, nochmal klar, was wir hier eigentlich auch für eine Rolle haben, weil wir ja direkt am Meer sind und direkt damit interagieren. Es gibt in Kiel so viele Menschen, die Wassersport betreiben. Wir haben ja natürlich die Tourismusindustrie, die halt irgendwie mit dem Meer zusammenhängt und sowas. Die Wirtschaft, Fischfang, aber halt auch Freizeit. Ich meine, wir fahren alle gerne an Falkensteiner Strand im Sommer und verbringen Zeit am Meer. Und da muss das Thema für uns eigentlich noch viel präsenter sein. Und ich finde, das zeigt auch, was für eine Rolle Kiel eigentlich da spielen kann, weil eben die Leute hier direkt mit dem Meer zu tun haben, weil wir das Geomar zum Beispiel haben und eben auch Wissenschaftsstandort sind, wie sie ja gesagt hat. Und wir haben halt einfach diese Möglichkeit, dass wir das Meer direkt vor der Haustür haben und ja, dass uns dieses Thema so näher bringt und anschaulich macht. Das haben die Menschen in Bayern eben nicht. Natürlich müssen die sich auch irgendwie damit befassen und müssen wissen, dass das wichtig ist, aber wir haben das Meer eben direkt vor der Haustür und sehen das eigentlich. Und ja, das, finde ich, steigt nochmal die Motivation, halt wirklich aktiv zu werden.
Absolut. Sie hat ja auch gesagt, dass sie darin ein riesiges Potenzial sieht, sowohl auf individueller Ebene, aber eben auch als Stadt Kiel. Also wie du gerade gesagt hast, wir sind in direkter Verbindung zum Meer und spüren damit auch direkte Auswirkungen. Sie hat ja selber aus ihrem privaten Alltag da berichtet. Und da sieht man dann ja aber auch das Potenzial, dass die Stadt Kiel durch Veränderungen direkt spürbare Veränderungen schaffen kann. Und ich finde, das ist total wichtig, gerade bei solchen großen Themen, die wir immer als riesig annehmen und nicht überwindbar und wo sollen wir überhaupt anfangen, dass gerade an so einem Standort wie Kiel direkte Veränderungen wahrgenommen werden können und das zum einen, wie du gerade sagst, Motivation steigern kann, auch eben größer zu denken und nächste Schritte anzugehen, die dann eben nicht nur lokale Auswirkungen haben, sondern ja, übers Meer hinaus, über den einen Ozean globale Veränderungen bewirken können.
Ja, ich musste jetzt nochmal so daran denken. Ich glaube, das haben wir in der Gemeinwohlökonomie-Folge auch gesagt, glaube ich. Das ist jetzt wieder so eine Situation, wo die Stadt Kiel eigentlich eine Riesenchance hat, voranzugehen.
Ja.
Also das ist ja schon richtig cool, dass die sich das Ziel gesetzt haben, okay, wir werden eine Meeresschutzstadt. Und wenn man das jetzt wirklich mit richtig guten Inhalten füllt, dann ist das wieder eine Riesenchance, wo Kiel wirklich ja, mit einem Riesenbeispiel vorangehen kann, auch für andere Städte eben in Deutschland.
So. Ja, und da fand ich auch wieder so schön, dass sie nochmal, genauso wie Mareike von Students for Future hervorgehoben hat, geht auf die Straße, nutzt eure Stimme, die ihr habt, um die Politik zu beeinflussen, gerade in Kiel. Also wir haben die Möglichkeit zu sagen, wir wollen auch, dass ihr euch an dieses Ziel haltet und das wirklich durchzieht und ein Zeichen setzt, ja, damit Veränderung vorangeht.
Ich würde ganz gerne kurz diesen Aspekt der Wissenschaftskommunikation nochmal aufgreifen. Du hast es vorhin schon einmal kurz gesagt. Ich finde das so wichtig und das konnte man jetzt nochmal richtig merken. Und sie hatte ja auch dieses Prinzip von False Balance angesprochen. False Balance nennt man das ja, wenn halt wissenschaftliche Meinungen nicht ausgewogen repräsentiert werden. Und ich habe das, weiß ich, mehrmals im Podcast auch gehört, zum Beispiel in der Corona-Pandemie ist das ja am Anfang auch passiert, dass es irgendwie einen Virologen gab, der gemeint hat, Masken sind nicht so wichtig oder bringen nicht so viel. Und dann wurde das in der Zeitung dargestellt, wie, ja, weiß nicht, die einen denken, Masken bringen was, die anderen denken nicht, dass Masken was bringen. Und dabei ist es nur der eine, der das eben nicht denkt und das sagt. Und es wird aber nicht ausgewogen dargestellt. Und ich saß vor ein paar Wochen im Zug neben einer älteren Frau, die meinte, ja, die wussten ja am Anfang selber nicht, ob Masken gut sind oder nicht. Ich muss keine Maske tragen. Und sowas kommt dann halt. Und genauso wichtig ist das eben beim Klimaschutz oder beim Meeresschutz, dass halt wirklich ganz klar dargestellt wird, okay, 99% der WissenschaftlerInnen haben diese Meinung. Und das ist halt, das ist wahr, das wissen wir. Und es gibt nur ein, zwei Leute, die halt irgendwie, die das eben nicht so sehen. Und das fand ich so wichtig, dass sie das nochmal gesagt hat. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass es eben so eine Plattform wie den Ocean Summit gibt, dass es Podcasts gibt, die darüber aufklären, damit wir wirklich wissen, okay, das ist der wissenschaftliche Kenntnisstand und nicht das, was diese eine Person da sagt.
Ja, und vor allem, weil Wissenschaft oft für Personen, die nicht in der Wissenschaft sind, super schwer greifbar ist. Also ich habe nichts mit Biologie studiert und besuche auch keinen Unikurs in die Richtung und verstehe natürlich auf einer fachlichen Ebene super, super wenig bis gar nichts davon. Und es ist umso wichtiger, das auf eine Art und Weise zu kommunizieren, dass ich es verstehe und annehmen kann und es eben nicht zu Verwirrung führt, weil ich mal hier eine Meinung höre und mal da und eben diese False Balance dann mehr ja, Verwirrung bei mir auslöst als irgendwie ein Verständnis, das ist die Lage und so müssen wir handeln oder so und so können wir handeln.
Ja, dazu würde ich nochmal zwei Podcast-Tipps jetzt geben. Der eine wurde schon erwähnt, der Ocean 5-Podcast vom Ocean Summit, der ist sehr, sehr gut. Die haben, ich glaube, die sind jetzt bei der zweiten Staffel und haben in jeder Staffel so ein bisschen ein anderes Thema. In der ersten Staffel geht es eben um die Meeresschutzstadt Kiel. In der zweiten Staffel, glaube ich, um Munitionsmüll und sowas in der Ostsee. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr informativ und lohnt sich, wenn ihr ein bisschen mehr lernen möchtet über den Meeresschutz generell und vor allem eben mit dem Fokus auch auf die Ostsee jetzt. Der zweite Podcast ist noch, da habe ich jetzt gestern was von gehört, nämlich in der Folge vom Oceans 5 Podcast. Da war nämlich eine Podcasterin zu Gast, die ist gleichzeitig auch Pressesprecherin von Students for Future. Ich glaube, sie studierte Meeresbiologie und hat mit zwei KommilitonInnen einen Meeresschutz-Podcast auch gestartet, auch hier aus Kiel. Der heißt Die drei Meerjungfrauen. Beide Podcasts werden wir auf jeden Fall verlinken. Und dann könnt ihr euch nochmal weiter auch per Podcast mit Meeresschutz befassen und noch mehr dazu zu lernen und auch einfach erfahren, was eben der aktuelle wissenschaftliche Stand ist, weil das wirklich super wichtig ist.
Und nochmal ein anderer Tipp bezüglich des Themas False Balance in der Berichterstattung. Es gibt eine neue ZDF-Show, habt ihr vielleicht schon mitbekommen, die nennt sich My Think X. Und in der allerersten Folge, die wir euch dann auch verlinken, da spricht die Moderatorin auch sehr ausführlich über das Thema und gibt zum Beispiel auch Tipps, wie man seriöse wissenschaftliche Quellen erkennen kann. Also sehr empfehlenswert auf jeden Fall.
Ich hätte noch eine Sache zum Thema Meeresschutz, die ich nochmal ganz kurz hervorheben möchte, also eine kleine nur eigentlich. Ich finde, es ist nochmal deutlich geworden, wie wichtig es ist, sich zu vernetzen, weil das eben so eine große Aufgabe ist, die man ja wirklich global betrachten muss. Und wie wichtig es eben ist, diese Aufgabe gemeinschaftlich anzugehen. Und deswegen ist es so super, finde ich, dass es diese Ocean Family gibt. Das hat mich sehr gefreut. Das wusste ich, da habe ich vorher auch noch nichts von gehört. War schön, als sie das erzählt hat. Aber generell, dass man sich einfach mit verschiedenen Gruppierungen vernetzen muss. Innerhalb von Kiel scheint es ja schon zu passieren. Aber wenn man das noch auf so einer eher nationalen oder internationalen Ebene hinbekommt, ich glaube, das ist super wichtig, weil nur so können wir ja einfach dafür sorgen, dass die Ozeane wieder in einer Balance sind, hat sie so gesagt. Ich weiß es nicht mehr genau.
Ja, sehr schöne Schlussworte, finde ich. Und sehr motivierend auf jeden Fall. Und sie hat ja auch Tipps gegeben und angeregt, sich zu engagieren bei einer dieser verschiedenen Initiativen, zum Beispiel auch in Form eines Praktikums, finde ich total cool. Ja, könnt ihr ja mal vorbeischauen. Vielleicht findet ihr da ja was, was euch interessiert und wo ihr euch gerne einsetzen möchtet.
Ja, wir hoffen, dass wir euch das Thema Meeresschutz ein bisschen näher bringen konnten, dass ihr inspiriert seid und euch auch für den Meeresschutz engagieren möchtet. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Worum geht's in 4 Wochen?
Ja, in 4 Wochen sprechen wir über das Thema Altersarmut in Kiel, gemeinsam mit Groschendreher. Bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, über Armut in Kiel, wobei es ein riesiges Thema in Kiel ist.
Ja.
Von daher, ja, lohnt es sich auf jeden Fall, würde ich sagen, in 4 Wochen wieder reinzuhören.
Ja, wir hoffen, ihr bleibt dabei. Eine schöne Zeit euch, schönen Tag und bis bald.
Bis bald. Ciao.
Tschüss.